Herzlich willkommen zum monatlichen Infopodcast der Scholz GmbH und Co. KG im September 2019. Und das sind die Themen in diesem Podcast. Der Bundesfinanzhof hat sich bei der Entfernungspauschale zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte geäußert. Es geht um die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen trotz Baukindergeld. Wir sprechen über die Erbschaftssteuerbefreiung für ein Familienheim. Und für Freiberufler und Gewerbetreibende wichtig ist die ordnungsgemäße Buchführung. Da ist nämlich die Neufassung der GOBD mit Wirkung ab 2020 zu beachten. Ergänzende Informationen zu unseren heutigen Themen und weitere nützliche Infos finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite scholzkg.com. Zu unserem ersten Thema, der Entfernungspauschale. Durch die steuerliche Reisekostenreform gilt erstmals für den Veranlagungszeitraum 2014 der Begriff der ersten Tätigkeitsstätte. In mehreren Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof nun für verschiedene Berufsgruppen herausgestellt, in welchen Fällen eine erste Tätigkeitsstätte vorliegt. Zunächst zum Hintergrund: Je nachdem, ob es sich beim Tätigkeitsort um eine erste Tätigkeitsstätte oder um eine Auswärtstätigkeit handelt, hat das unter anderem folgende steuerliche Konsequenzen. Bei der ersten Tätigkeitsstätte gilt eine Entfernungspauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer zwischen Wohnung und dieser Tätigkeitsstätte. Die Strecke wird also quasi nur einmal berechnet und es gibt grundsätzlich keine Verpflegungspauschale. Bei Auswärtstätigkeit gibt es die sogenannte Dienstreisepauschale. Sie beträgt ebenfalls 30 Cent, aber für jeden gefahrenen Kilometer. Und es gibt grundsätzlich Verpflegungspauschale je nach Abwesenheitszeiten. Nach dem Einkommensteuergesetz ist erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie aufgrund von Absprachen und Weisungen durch den Arbeitgeber. Wie eine solche Zuordnung zustande kommen kann, hat der BFH in seiner aktuellen Rechtsprechung nun herausgestellt. Er sagt, dass zu den arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungen und Verfügungen alle schriftlichen, aber auch mündlichen Absprachen oder Weisungen zählen. Die Zuordnung muss nicht ausdrücklich erfolgen, sie ist auch konkludent möglich. Neben der arbeitsrechtlichen Zuordnung bedarf es keiner gesonderten Zuweisungen für einkommensteuerrechtliche Zwecke. Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer aus der Ex-ante-Sicht, also im Voraus, nach den arbeitsrechtlichen Festlegungen an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig werden sollte. Und im Gegensatz zur Meinung der Finanzverwaltung muss die arbeitsrechtliche Zuordnungsentscheidung für ihre steuerliche Wirkung nicht dokumentiert werden. Zur Frage, welchen Umfang die Tätigkeit haben muss, ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätigkeitsstätte zugeordnet, kommt es nicht auf den qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit an. Ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er arbeitsvertraglich schuldet und die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild gehören. Und jetzt noch etwas zu der Frage, wann eine Zuordnung unbefristet ist, denn dann liegt typischerweise eine dauerhafte Zuordnung vor. Da gibt es nämlich unterschiedliche Auffassungen darüber, was bei befristeten Arbeitsverhältnissen gilt. Im Fall eines Leiharbeiters hat sich der Bundesfinanzhof auch dazu geäußert. Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer für die Dauer des befristeten Dienst- oder Arbeitsverhältnisses an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig werden soll. Wird der Arbeitnehmer während der Befristung einer anderen Tätigkeitsstätte zugeordnet, stellt sie keine erste Tätigkeitsstätte mehr dar, deshalb werden ab diesem Zeitpunkt wieder die Dienstreisegrundsätze angewendet, also Reisekosten mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer. Unser nächstes Thema, Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen trotz Baukindergeld. Mit dem Baukindergeld wird der erstmalige Erwerb von Wohneigentum oder die Neuanschaffung von Wohnraum gefördert. Dabei kann sich dann die Frage stellen, ob die Gewährung von Baukindergeld eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ausschließt. Aus einer Verfügung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein geht hervor, dass Handwerkerleistungen nicht Inhalt der Förderung durch Baukindergeld sind. Und deshalb ist eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen weiterhin möglich. Anders ist es aber bei Förderprogrammen der KfW für Investitionsmaßnahmen zur Bestandssanierung. Dann gilt der gesetzliche Ausschluss, dass für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse beansprucht werden, keine weitere Steuerermäßigung möglich ist. Und nun zur Erbschaftssteuerbefreiung für ein Familienheim. Unter gewissen Voraussetzungen können Familienheime vererbt werden, ohne dass Erbschaftssteuer anfällt. Eine Bedingung ist, dass das Familienheim vom Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere 10 Jahre lang bewohnt wird. Eine weitere Bedingung ist, dass der Erbe die Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof nun näher befasst. Im konkreten Fall hatte ein Erbe 1,5 Jahre nach dem Tod des Erblassers überhaupt mit Renovierungsarbeiten begonnen, bevor er dann noch später erst einzog. Das Finanzamt setzte Erbschaftssteuer fest, ohne die Steuerbefreiung für Familienheime zu berücksichtigen. Und zwar zu Recht, wie jetzt der Bundesfinanzhof entschieden hat. Denn all das, was nun folgt, lag bei ihm, dem Erben, nicht vor. Der Erbe muss nämlich die Wohnung unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke bestimmen. Unverzüglich erfolgt eine Handlung nur, wenn sie innerhalb einer angemessenen Prüfungs- und Überlegungszeit vorgenommen wird. Angemessen ist regelmäßig ein Zeitraum von 6 Monaten nach dem Erbfall. Und selbst nach Ablauf von 6 Monaten kann eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung vorliegen. Allerdings muss der Erbe in diesem Fall darlegen und glaubhaft machen, zu welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der Wohnung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. Solche Gründe können zum Beispiel vorliegen, wenn sich der Einzug wegen einer Erbauseinandersetzung zwischen den Miterben verzögert. Dem Erben ist es grundsätzlich auch nicht anzulasten, wenn sich eine Renovierung deshalb länger hinzieht, weil nach Beginn der Renovierungsarbeiten ein gravierender Mangel der Wohnung entdeckt wird und der vor dem Einzug noch beseitigt werden muss. Je größer also der zeitliche Abstand zwischen dem Erbfall und dem tatsächlichen Einzug ist, umso höhere Anforderungen sind an die Darlegung des Erwerbers und seine Gründe für die verzögerte Nutzung der Wohnung zu stellen. Zum Schluss ein wichtiges Thema für Freiberufler und Gewerbetreibende, die ordnungsgemäße Buchführung. Das Bundesfinanzministerium hat die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, kurz GOBD, überarbeitet. Die GOBD waren erstmals 2014 veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit ist aber die Digitalisierung fortgeschritten, sodass eine Anpassung an den technischen Fortschritt nötig war. Die 42 Seiten umfassende Verwaltungsanweisung behandelt unter anderem die zeitgerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen, die Unveränderbarkeit der Buchungen und Daten, die Aufbewahrung von digitalen Unterlagen sowie die Verfahrensdokumentation digitaler Abläufe. Bitte beachten Sie, wesentliche Teile gelten nicht nur für buchführungspflichtige Unternehmer. So müssen auch Einnahmenüberschussrechner, Aufzeichnungen und Unterlagen nach § 147 Abgabenordnung aufbewahren. Die Anpassungen halten sich aber in Grenzen. Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass Cloud-Systeme nunmehr explizit in den Anwendungsbereich der GOBD einbezogen sind. Werden Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen und danach zum Beispiel gescannt oder fotografiert, ist das hierdurch entstandene elektronische Dokument so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, wenn es wieder lesbar gemacht wird. Die neuen GOBD weisen darauf hin, dass eine bildliche Erfassung mit den verschiedensten Geräten erfolgen kann, also zum Beispiel auch mit einem Smartphone. Bei Umwandlung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein unternehmenseigenes Format sind grundsätzlich beide Versionen zu archivieren, derselben Aufzeichnung zuzuordnen und mit demselben Index zu verwalten, sowie die konvertierte Version als solche zu kennzeichnen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist nun aber auch die Aufbewahrung der konvertierten Fassung ausreichend. Für jedes Datenverarbeitungssystem ist eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation erforderlich, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. Explizit geregelt wurde nun, dass Änderungen historisch nachvollziehbar sein müssen. Die neuen GOBD sind auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31.12.2019 beginnen. Und es wird nicht beanstandet, wenn der Steuerpflichtige die Grundsätze dieses Schreibens auf Besteuerungszeiträume anwendet, die vor dem 01.01.2020 enden. Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Themen dieses Podcastes finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite scholzkg.com. Das war der Infopodcast der Scholz GmbH und Co. KG, Ausgabe September 2019. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen eine gute Zeit.